europäisches Grenzregime. Möglichkeiten und Grenzen der Flucht nach Europa. Hallo, ich bin Melissa Lehmann.
Mein Name ist Tobias Weinstein.
Und wir wollen uns in diesem Podcast der Frage widmen, ob und wie legale Flucht nach Europa möglich ist und wenn nicht, woran es scheitert. Dazu wollen wir in Kürze einen groben Überblick über die Entwicklung der Hauptfluchtrouten nach Europa geben. Danach stellen wir agierende Organisationen und Agenturen vor, welche am Grenzregime Europa beteiligt sind und welche internationalen Abkommen es gibt. Und fragen uns, was passiert, wenn Menschen die Grenzen der EU erreicht haben.
Aber was ist überhaupt ein Grenzregime?
Grenz- oder Migrationsregime sind gekennzeichnet durch Aushandlungsprozesse, Konflikte und Spannungsverhältnisse zwischen einer Vielzahl von AkteurInnen. Es geht also um die interaktiven Mechanismen der politischen, juristischen, kulturellen und so weiter Regulation von Migrationsprozessen und somit um den Umgang mit Migration von verschiedenen AkteurInnen. Was bedeutet Flucht und wann gilt ein Mensch als Flüchtling?
Als Flüchtling im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention gilt jede Person, die, Zitat, aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will. Zitat Ende.
Die Genfer Flüchtlingskonvention definiert auch Staatenlose, die sich infolge solcher Ereignisse außerhalb des Landes befinden, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten und nicht dorthin zurückkehren können oder wollen als Flüchtlinge.
Ende 2020 waren laut UNO ca. 82,4 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als die Hälfte gelten als sogenannte Binnengeflüchtete. Dies bedeutet, dass sie innerhalb der nationalen Grenzen geflüchtet sind. Über 26 Millionen Menschen haben die nationalen Grenzen des Herkunftslandes verlassen, die meisten in der Regel in die angrenzenden Staaten. Der Rest der Geflüchteten tritt meist eine lange Flucht in Richtung der Golfstaaten und der Europäischen Union an. Wenn Sie mehr über die Hauptfluchtrouten hören möchten, können Sie sich gerne unser Bonusmaterial anhören. Auf die Frage, wie Menschen jenseits der EU legal flüchten oder migrieren können, gibt es leider wenige Antworten. Außer über ein standardisiertes Visa-Verfahren oder einer der wenigen Resettlement-Programme bietet die Europäische Union leider wenig bis keine Alternativen zur irregulären Einreise in die EU.
So müssen die Menschen, die aus welchen Gründen auch immer flüchten müssen, in der Regel ihr Leben einem großen Risiko aussetzen oder in die Hände von sogenannten SchlepperInnen geben, um in Richtung EU ein sicheres Leben zu ersuchen.
Dabei mangelt es nicht an theoretischen Ideen, wie man Menschen die sichere und legale Flucht nach Europa ermöglichen kann. Es scheint eher an der Umsetzung oder mangelndem politischen Willen und Uneinigkeit zu scheitern.
Welche Ideen gibt es denn für eine legale Flucht nach Europa? Wir werden nun einige der Ideen vorstellen, die von diversen NGOs gefordert werden, um eine legale und vor allem sichere Flucht möglich zu machen.
Humanitäre bzw. Asylvisa. EU-Berichterstatter López Aguilar erläuterte in einem Interview aus 2018 einen Vorschlag an das Europäische Parlament, ein Visasystem zu schaffen, in dem es möglich sein soll, aus dem Herkunftsland heraus ein Asylverfahren zu eröffnen und dann im Asylland auf die Entscheidung des Verfahrens warten zu können. Dieses Verfahren könnte dann auch in den Flüchtlingscamps mittels eingerichteter Botschaften umgesetzt werden. Humanitäre Visa werden bereits von einigen Ländern, wie beispielsweise Brasilien, für syrische Flüchtende erteilt, unterliegen jedoch diversen Formalia und Voraussetzungen, die nicht ohne weiteres für alle Menschen realisierbar sind. Beispiele wären das Vorhandensein originaler Ausweispapiere, die Erreichbarkeit der Botschaften in dem Herkunftsland oder finanzielle Mittel.
Gibt es auch Kritik an diesem Verfahren?
Kritisch an diesem Verfahren sind zum einen die Abhängigkeit vom Wohlwollen der Staaten. Behörden sind aktuell meist jetzt schon überfordert mit Antragstellungen. Die deutsche Asylpraxis zeigt, dass viele Verfahren erst im zweiten Verfahren und meist mit juristischer Unterstützung positiv entschieden werden. Und es würde sich um Verfahren europäischen Rechts innerhalb von Nicht-EU-Staaten handeln, was schärfere Kontrollen und damit noch mehr Kapazität und Kooperation bedarfe.
Gibt es noch Alternativvorschläge?
Ja, eine weitere Verbesserung könnte der Abbau von Hürden für reguläre Migration bringen. So ist das Erreichen eines Arbeitsvisums nach Deutschland mit hohen Forderungen verknüpft. Für die Erteilung ist beispielsweise ein Nachweis einer Vorabzusage einer Arbeitsstelle erforderlich. Das ist für die meisten Menschen aufgrund der Sprachbarrieren jedoch kaum möglich. Circa 80-90% aller Asylanträge von Menschen aus Syrien wurden in der Vergangenheit positiv entschieden. Das legt nach Ansicht einiger NGOs die vorläufige Aufhebung der Visapflicht für Kriegs- oder Krisengebiete wie zum Beispiel Syrien nahe.
Ein weiterer Alternativvorschlag sind die Resettlement-Programme. Resettlement ist die organisierte Aufnahme von durch UNHCR anerkannten, besonders schutzbedürftigen Flüchtlingen, die weder in ihr Heimatland zurückkehren, noch in dem Land bleiben können, in das sie geflohen sind. So wird ein bestimmtes Kontingent festgelegt, wie zum Beispiel für jesidische Frauen und Kinder, welche regulär aus dem Irak in ein europäisches Land ausreisen dürfen und dort Schutz erhalten. Kritisch zu betrachten ist hierbei, dass es sich meist um festgelegte Kontingente handelt, welche dem tatsächlichen Bedarf nicht gerecht werden. Auch bei diesem Verfahren sind die Menschen dem Wohlwollen der jeweiligen Staaten ausgesetzt, die maßgeben, welche Person mehr Schutz bedarf und welche nicht.
Zunehmend kann man auch kommunales Engagement beobachten. Immer mehr europäische Kommunen erklären sich bereit, freiwillig geflüchtete Menschen aufzunehmen und erklären sich zu sogenannten sicheren Häfen. Sie bilden eine Gegenstimme zur europäischen Abschottungspolitik, können aber ohne die Zustimmung der Regierungen der jeweiligen Staaten nicht selbstständig Geflüchtete aufnehmen. Diese Kommunen fordern sichere Fluchtwege und eine staatliche Seenotrettung sowie die Entkriminalisierung der zivilen Seenotrettung, um die lebensgefährliche Flucht nach Europa zu vermeiden. Wir gehen gleich noch auf das Thema Seenotrettung ein.
An dieser Stelle sei nochmal gesagt, dass es nicht um eine abschließende Aufzählung der Möglichkeiten zur regulären Einreise handelt. Es gibt noch wenige weitere Möglichkeiten, die wir in diesem Podcast leider vernachlässigen müssen.
Nun möchten wir uns auf die AkteurInnen des EU-Grenzregimes konzentrieren, beschränken uns jedoch nur auf eine gewisse Auswahl.
Wir beginnen mit Frontex. Frontex ist eine europäische Agentur und wurde 2005 durch das EU-Parlament ins Leben gerufen. Sie hat ihren Hauptsitz im polnischen Warschau und hat zum Auftrag, koordinierend die europäische Außengrenze zu überwachen und zu schützen. Sie soll die europäischen Grenzpolitiken bei der Umsetzung und Verwaltung unterstützen. Außerdem soll sie die Entwicklungen an den Grenzen beobachten, evaluieren und demnach Gefahren- und Risikoanalysen erstellen. Neben Menschen- und Waffenhandel gehört Einwanderung zu einer dieser abgeschätzten sogenannten Risiken und Gefahren.
Frontex koordiniert die Grenz- und Staatsbeamtinnen und beispielsweise die Küstenwache der EU-Staaten und insbesondere der Mittelmeer-Anrainerstaaten. So zählten ca. 50 Behörden und 30 Ministerien unter der Koordination der Agentur.
2020 erklärte Frontex einige Balkanstaaten sowie alle Mittelmeer-Anrainerstaaten zum Haupteinsatzgebiet. Das Budget für Frontex wurde seit der Gründung stetig erhöht. So hatte es 2016 noch 254 Millionen Euro zur Verfügung, 2021 waren es bereits 543 Millionen.
Es gibt ja immer wieder Vorwürfe illegalen Handelns im Zuge von Frontex-Operationen. Kannst du bitte erläutern, warum Frontex kritisiert wird?
Frontex steht spätestens nach der sehr intensiven Fluchtbewegung 2015 unter schwerer Kritik. So häufen sich bis heute diverse Berichte über Mitarbeit und Unterstützung bei Push- und Pullbacks sowie Vertuschung vieler Verstöße durch die Führung der Agentur, bis hin zu selbst durchgeführten Pushback-Aktionen und illegaler Zusammenarbeit, beispielsweise mit der libyschen Küstenwache, um Pullback-Aktionen durchzuführen. Dennoch agiert Frontex weiterhin mit dem bestehenden Mandat. In diesem Jahr ist der Exekutivdirektor von Frontex, Fabrice Leggeri, nach 7 Jahren im Amt aufgrund der Vorwürfe zurückgetreten. Als weitere EU-Agentur ist EASO, das Europäische Unterstützungsbüro für Asylfragen, zu erwähnen. Es soll die Zusammenarbeit zwischen den EU-Staaten verbessern und zur Umsetzung des gemeinsamen europäischen Asylsystems beitragen.
Welche nichtstaatlichen Institutionen gibt es noch?
Intergouvernementale Institutionen wie der UNHCR, der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge und die Internationale Organisation für Migration sind ebenfalls wichtige AkteurInnen. Der UNHCR ist in verschiedenen Staaten, zum Beispiel in der Türkei oder auf dem Balkan, für Asylverfahren und Management von Fluchtbewegungen tätig. Die Internationale Organisation für Migration, kurz IOM, unterstützt die EU-Staaten unter anderem bei der freiwilligen Rückführung, dem Aufbau und der Vermittlung von Know-how in Sachen Grenzmanagement, Kriseninterventionen in Konfliktzonen oder für kontrollierte Arbeitsmigration. Zudem brachte die IOM den Diskurs zu Anti-Trafficking, also Menschenhandel, auf die politische Bühne und sorgte so dafür, dass das verschärfte Vorgehen gegen illegale Migrantinnen als menschenrechtliche Schutzmaßnahme gegen Menschenhandel legitimiert werden konnte.
Zivilgesellschaftliche AkteurInnen. Zunächst ist festzuhalten, dass vorrangig vom Schutz bzw. Kontrolle der EU-Außengrenzen die Rede ist, sodass die AkteurInnen, die Grenzmanagement und eine sogenannte wirksame Migrationssteuerung betreiben, im Mittelpunkt des politischen und medialen Diskurses stehen. zivilgesellschaftliche AkteurInnen wie die Zivile Seenotrettung und andere NGOs oder Initiativen, die praktische Hilfe für Geflüchtete oder den Schutz bzw. die Überwachung von Menschenrechten einsetzen, werden somit ausgeblendet.
Da es keinen unabhängigen Überwachungsmechanismus gibt, kommt NGOs und JournalistInnen, die über illegale Pushbacks und andere rechtswidrige Praktiken der EU-GrenzschützerInnen berichten, eine wichtige Rolle zu. Wir befinden uns hier also in dem Spannungsfeld Rechtsschutz versus Grenzschutz, woran deutlich wird, dass wir es im europäischen Grenzregime mit sehr heterogenen Intentionen zu tun haben. Zivilen und auch staatlichen Rettungsmissionen wird seit jeher vorgeworfen, das Geschäftsmodell der SchlepperInnen zu ermöglichen und Fluchtbewegungen auszulösen.
Die Argumentation der sogenannten Pull-Faktoren besteht ohne wissenschaftliche Grundlage. Somit hält sich dieser Mythos in der Debatte standhaft. Seenotrettung verursacht Fluchtbewegungen jedoch nicht, sondern führt zu weniger Toten auf den Fluchtrouten über das Meer.
Bis 2014 gab es noch nationalstaatliche Seenotrettungsoperationen wie Mare Nostrum der italienischen Marine und Küstenwache, die nach etwa einem Jahr eingestellt wurde. Anschließend begann die Operation Triton von Frontex, die allerdings auf die Sicherung der EU-Außengrenzen und nicht auf die Rettung von in Seenot geratenen Geflüchteten abzielte. Aufgrund des Ausbleibens nationalstaatlicher Seenotrettung gründeten sich zivilgesellschaftliche Initiativen und NGOs wie Jugend rettet, Mission Lifeline, CI, Sea-Watch und so weiter. Sie schlossen diese Lücke.
Kannst du noch mehr Hindernisse nennen, die der zivilen Seenotrettung in den Weg gelegt werden?
Ja, wir machen das am Beispiel von Italien. Frontex behauptete in einem vertraulichen Bericht, dass die NGOs über Lichtsignale mit den SchlepperInnen auf See kommunizieren. Und reproduzierte auch das Pull-Argument, sodass italienische Staatsanwältinnen dann Sonderuntersuchungen gegen die verschiedenen NGOs einleiteten und der italienische Senat öffentliche Anhörungen abhielt. Und es gab aber keine Belege für Absprachen zwischen den NGOs und SchleuserInnen. Seitdem werden die NGOs gründlicher überprüft und der Regierungswechsel in Italien im Sommer 2018 heizte die negative Stimmung weiter an. Die NGOs mussten dann in der Nachfolge einen Verhaltenskodex unterzeichnen und italienische Häfen wurden für Schiffe unter ausländischer Flagge, die irreguläre MigrantInnen transportierten, geschlossen. Ein Sicherheitserlass kriminalisierte die NGO-Aktivitäten und italienische Gerichte beschlagnahmten mehrere NGO-Schiffe, sodass sie nicht mehr ausfahren konnten.
NGOs versuchen des Weiteren auch politisch Lücken zu schließen in Europa. Kannst du einige Beispiele dafür nennen?
Pro Asyl, der Europarat und PolitikerInnen aus verschiedenen Fraktionen des EU-Parlaments plädieren in einer aktuellen Machbarkeitsstudie aus Mai 2022 für eine externe, unabhängige Überwachung des Grenzschutzes an den EU-Außengrenzen. So könnte der Grenzschutz durch einen Rechtsschutzmechanismus ergänzt werden, sodass die systematischen Menschenrechtsverletzungen, die GrenzschützerInnen an Geflüchteten verüben, durch unabhängige MenschenrechtsbeobachterInnen dokumentiert und anschließend strafrechtlich geahndet werden könnten. Aktuell herrscht quasi Straflosigkeit an den EU-Außengrenzen. Diese Studie zeigt auf, wie bereits bestehende Institutionen aus den Mitgliedstaaten, etwa Ombudsmänner und Frauen, nationale Stellen gegen Folter sowie Menschenrechtskommissionen, einen künftigen Überwachungsmechanismus bilden könnten. Wie bereits erwähnt, hat die EU Abkommen mit Nicht-EU-Staaten geschlossen. Kannst du uns welche kurz vorstellen?
Ja, eins der bekanntesten Abkommen ist ein Abkommen mit Libyen. Libyen ist für Flüchtende ein wichtiges Land für die Überfahrt über das Mittelmeer nach Europa. Für Italien war Libyen bereits seit 2004 ein wichtiger Partnerstaat in Fragen Migration und Flucht. Italien führt seitdem bereits Menschen aus Afrika und Asien dorthin zurück. Libyen hat weder die Genfer Flüchtlingskonvention noch das New Yorker Protokoll von 67 ratifiziert. Allein deswegen ist eine Rückführung in diesen Staat äußerst umstritten. 2008 erreichte die Zusammenarbeit zwischen Libyens damaligen Machthaber Gaddafi und Italiens ehemaligen Präsidenten Berlusconi eine neue Qualität. Das sogenannte Freundschafts-, Partnerschafts- und Kooperationsabkommen erlaubte es den italienischen Behörden, im Mittelmeer aufgefundene Menschen ohne Asylverfahren nach Libyen zurückzuführen. Nach dem Abkommen sank die Zahl der ankommenden Flüchtenden 2009 und 2010 sehr stark.
2012 wurde dieses Abkommen vom EGMR als rechtswidrig eingeordnet, nicht zuletzt wegen des Verbots der Kollektivausweisung. Seit dem Sturz Gaddafis im Jahr 2011 befindet sich Libyen in einer instabilen Situation und Bürgerkrieg. So sprach 2017 das Auswärtige Amt von allerschwersten systematischen Menschenrechtsverletzungen. Im Februar 2017 schlossen Italien und Libyen ein neues Abkommen, Memorandum of Understanding, welches dem Abkommen von 2008 ähnelt. Dieser Pakt sieht jedoch ausdrücklich keine Pushbacks vor. Die libysche Küstenwache wird demnach mit Unterstützung Italiens und später der gesamten EU ausgebildet und materiell unterstützt, um Flüchtende aus Libyen abzufangen. Außerdem wird Libyen bei der Sicherung der libyschen Außengrenzen unterstützt.
Kritisch an der Zusammenarbeit mit Libyen ist zu sehen, dass es zahlreiche schwere Vorwürfe und Berichte der sexuellen Gewalt, Folter, Unterernährung, Sklavenarbeit und diverser anderer Menschenrechtsverletzungen an den Geflüchteten gibt. Geflüchtete kommen demnach in Haftlagern, in denen ihnen menschenunwürdige Verbrechen geschehen. Einschlägige und zahlreiche NGOs kritisieren die Zusammenarbeit mit einem instabilen Land wie Libyen schwer. Der libyschen Küstenwache wird außerdem zahlreich vorgeworfen, gegen internationales Menschenrecht zu verstoßen.
Salah Magani, ehemaliger Justizminister in der libyschen Nachbürgerkriegsregierung, stuft die Rückführung von Flüchtlingen und Migrantinnen als völkerrechtswidrig ein. Zitat Anfang: Libyen ist kein sicherer Ort. Sie werden Opfer von Mord werden. Sie werden gefoltert werden. Das ist dokumentiert und Europa weiß es. Zitat Ende.
Ein weiteres Abkommen schloss die EU mit der Türkei am 18.03.2016. Dieser Pakt sah vor, Geflüchtete, die über die Türkei die EU erreicht haben, zurück in diese abzuschieben und dafür aus der Türkei im Tausch Menschen in die EU zurückzubringen. Sozusagen ein 1:1-Tausch. Es sah auch vor, einen Antrag auf legale Einreise aus der Türkei zu stellen. Wenn jedoch Menschen zuerst in Griechenland waren, wurden sie in diesem Verfahren im Sinne der Abschreckung benachteiligt. Dieser Pakt sicherte der Türkei für die Grenzschließung zu Syrien 3 Milliarden Euro Unterstützung zu. Des Weiteren sagte die EU zu, die diplomatischen Verhandlungen zwischen der EU und Türkei zu Beitritt und Visapflicht zu beschleunigen.
Das Abkommen zeigte schnell Wirkung. Laut Deutschlandfunk reduzierte sich die Zahl der in Griechenland ankommenden Flüchtenden von 4.000 auf ca. 80 pro Tag. An der türkischen Grenze häuften sich außerdem Berichte über illegale Pushbacks nach Syrien und Afghanistan. Der türkische Präsident Erdogan wirft der EU vor, sich nicht an Vereinbarungen zu halten. So eine Bilanz des ZDF nach 5 Jahren. 2020 befanden sich demnach ca. 3,7 Millionen Geflüchtete in der Türkei. Mittlerweile wurde das Budget auf 6 Milliarden Euro an die Türkei erhöht. Aufgrund der Antiterrorpolitik und des Putschversuches in der Türkei stagnieren die diplomatischen Annäherungen der EU und Erdogan.
Aufgrund der intransparenten Politik an der Grenze zu Syrien kritisieren NGOs wie beispielsweise Amnesty International, dass dieses Abkommen gegen internationales Menschenrecht verstößt. Erdogan nutzte dieses Abkommen in der Vergangenheit außerdem häufig als Druckmittel gegen die EU und Deutschland.
Auch innerhalb Europas gibt es multilaterale Abkommen. Da ist vor allem die Dublin-Verordnung zu nennen. Kannst du uns da was zu erzählen?
Die Dublin-Verordnung ist eine europarechtliche Verordnung, die sich neben den EU-Staaten auch die Schweiz, Island, Liechtenstein und Norwegen angeschlossen haben. Sie ist seit 2003 in Kraft, aktuell in der dritten Fassung. Die Vertragsstaaten arbeiten an einer vierten Version. Dublin gibt verschiedene Kriterien für die Zuständigkeit von Asylverfahren vor. Denn Asylsuchende dürfen nur in einem EU-Staat ein Asylverfahren durchlaufen. Es wird in der Praxis vorrangig das Kriterium angewandt, wonach der Staat zuständig ist, in dem der oder die Asylsuchende zum ersten Mal EU-Territorium betreten hat. Aufgrund der Geografie sind das hauptsächlich die Länder an den Süd- und Ostgrenzen Europas. Wenn sich Geflüchtete in einem Staat aufhalten, der nicht für ihr Asylverfahren zuständig ist, droht die Abschiebung in das zuständige Land. Wir kommen nun zum Schluss unseres Podcasts. Aufgrund der Komplexität des Themas sind viele wichtige Faktoren und Punkte nicht beleuchtet worden. Wir versuchen nun trotzdem ein Fazit aus diesem Podcast zu ziehen. Um die Frage zu beantworten, wie es um die Möglichkeiten von regulärer Einreise in die EU steht, bleibt bei nüchterner Betrachtung mit Blick auf die weltweiten Krisen und der damit zu erwartenden Fluchtbewegungen festzuhalten, dass die europäische Grenz- und Migrationspolitiken vermutlich nicht ausreichen, um den in der GfK verankerten Anspruch auf Schutz zu gewährleisten. Es gibt kaum Möglichkeiten der legalen Flucht nach Europa. Fluchtwege nach Europa werden den Geflüchteten systematisch versperrt, der Zugang zum Recht auf Asyl wird systematisch verhindert und die EU-Außengrenze wird durch Externalisierung auf Nicht-EU-Staaten verschoben.
Europa setzt auf Abschottung, Abschreckung und Abschiebung. Es wird außerdem viel personeller, finanzieller und materieller Aufwand betrieben, um die reguläre und irreguläre Migration nach Europa einzudämmen und zu überwachen. Anstatt sichere Fluchtwege nach Europa zu ermöglichen, entgegen zahlreicher Vorschläge, wie dies zu realisieren wäre.
Wir haben uns besonders auf bestimmte AkteurInnen und Politiken des europäischen Grenzregimes fokussiert. Die Schutzsuchenden versuchen dennoch tagtäglich die Flucht nach Europa und sind demnach ebenfalls ein wichtiger Bestandteil dieses Regimes. Wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen alles Gute.